Durch den Klimawandel und die Globalisierung breiten sich Pflanzen und Tierarten in klimatischen Regionen aus, in denen sie bislang nicht vorkamen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Zusammensetzung und die Funktion bereits bestehender Ökosysteme. Neuartige Pflanzen und Tiere mit gesundheitsgefährdenden Eigenschaften können einheimische Arten verdrängen und sich ausbreiten. Sie können im Gepäck nämlich neue Arten von Krankheitserregern haben, die sich dann schnell an die neue Umgebung und an neue Wirte anpassen. So können dann auch Erkrankungen bei Mensch und Tier auftreten, die bislang noch nicht bekannt waren und künftig eine relevante Rolle für die menschliche Gesundheit spielen. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wissenschaft trifft Praxis der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Mein Name ist Sibylle Somogi, ich bin Referentin für Infektionsschutz und Hygiene in der Akademie. In der heutigen Episode sprechen wir über den Klimawandel und wie er nicht nur unsere Umwelt, sondern auch die Ausbreitung von Infektionskrankheiten beeinflusst. Welche Infektionserreger werden eigentlich durch den Klimawandel begünstigt und welches Erkrankungsrisiko ist damit verbunden? Welche Bedeutung haben die in Deutschland neu auftretenden vektorübertragenen Infektionen, die mit Klimawandel assoziiert sind? Und welche Handlungsempfehlungen geben ExpertInnen für die Gesundheitsämter und Kommunen? Und unter anderem auch, was können wir selbst tun, um uns zu schützen? Diese Themen diskutiere ich heute mit meinen Gästen. Dr. Hendrik Wilking. Herzlich willkommen, Herr Wilking.
Ja, freut mich für die Einladung. Vielen Dank.
Sie sind Veterinärmediziner und Epidemiologe und leiten das Fachgebiet 35 mit Schwerpunkt gastrointestinale, zoonotische und tropische Infektionserreger am Robert-Koch-Institut.
Ja.
Herzlich willkommen auch Professor Dr. Sandra Junglen.
Ja, willkommen. Hallo.
Sandra, du bist Biologin und hast im Bereich Virologie promoviert. Und an der Charité in Berlin im Institut für Virologie leitest du die Arbeitsgruppe Ökologie und Evolution von Arboviren. Ich begrüße auch ganz herzlich Frau Dr. Nina Löbs. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, CAPS, in Speyer und ebenfalls Biologin. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich.
Ja, herzlich willkommen auch Herr Professor Dr. Dobler. Er ist Leiter des Nationalen Konsiliallabors für FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Herzlich willkommen, Herr Dobler.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, in der Runde dabei sein zu dürfen.
Sandra, du erforscht vor allem Viren, die von Gliederfüßern, vor allen Dingen von Mücken auf Tiere und Menschen übertragen werden, sogenannte Arboviren. Und dabei verbindest du die Forschungsbereiche Ökologie mit der Molekularbiologie und auch der klassischen Biologie. Und in einem Interview hast du gesagt, Artensterben begünstigt die Ausbreitung von Viren. Wie siehst du denn den Zusammenhang von Biodiversität und Infektionskrankheiten?
Also das kommt, dieser Zusammenhang, die Erforschung davon kommt aus dem Bereich der Krankheitsökologie. Und zwar, wenn man sich hier überlegt, dass Erreger ja eigentlich einen bestimmten Wirt haben, den sie infizieren können oder auch jeder Wirt sozusagen seine eigenen Pathogene trägt und die Erreger ja übertragen werden von Wirt zu Wirt und davon hängt natürlich ab, wie häufig trifft man denn einen empfänglichen Wirt. Und haben wir jetzt eine hohe Biodiversität, dann trifft man ja auch viele nicht empfängliche Wirte sozusagen, dass da Kontakt besteht. Wird jetzt die Biodiversität reduziert, dann breiten sich häufig sogenannte Generalistenarten aus. Also es sind Arten, die sich ja in veränderten Umweltbedingungen sehr gut vermehren können und dort einen Vorteil haben und dadurch dann einfach in sehr hoher Dichte vorkommen. Und der Kontakt dieser Arten ist dann erhöht und damit kann auch die Übertragung erhöht werden. Und damit ist dann natürlich, und diese Arten tragen oft auf Erreger, die dann einfacher auf Menschen und Tieren übergehen können. Und dadurch erhöht quasi der Verlust der Biodiversität das Risiko, sich mit bestimmten Erregern zu infizieren.
Wie sehen Sie die Zusammenhänge, Herr Wilking? Welche Rolle spielt denn der Verlust der Biodiversität nach Ihrer Ansicht?
Genau, wie Frau Junglen schon sagte, es gibt die Hypothese, dass die höhere Biodiversität oft zu geringeren Infektionsinzidenzen und Prävalenzen irgendwie bei Säugetieren, also Infektionswirten, unter anderem auch den Menschen führt. Und auch das Vorhandensein von nicht kompetenten Wirten, die ja in einer guten Biodiversität da sind, können halt die Übertragung von Krankheitserregern durch halt sogenannte Verdünnungseffekte hemmen, Dilution sozusagen und dann vielfältige ökologische Gemeinschaften begrenzen dann halt die Ausbreitung von Krankheiten. Das gibt halt durchaus Hinweise, dass dieser Verdünnungseffekt dann auf mehrere Krankheitssysteme zutrifft.
Und aus Ihrer epidemiologischen Sicht, welche klimabedingten Faktoren wirken sich denn da auf die Verbreitungsdynamik von Infektionen aus?
Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Wirkungspfade, sage ich mal, die halt wie das Klima und der Klimawandel das Auftreten von Infektionskrankheiten beeinflusst. Zunächst einmal das Vorhandensein von Vektoren, das ist ja auch spezielles Thema dieses Podcasts. Dann Extremwetterereignisse, die häufiger vorkommen werden. Veränderungen bei den Tierreservoiren, haben wir gerade schon angesprochen. Veränderungen bei den Überlebensdauern von Erregern in der Umwelt, die durch veränderte Temperaturlagen da sind, aber halt auch nicht ganz zu vergessen Veränderungen bei der Tierhaltung von landwirtschaftlichen Nutztieren und auch Veränderungen, also auch die schwierigere Einhaltung von Kühlketten, zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion, ist jetzt heute nicht so sehr das Thema, aber darf auch nicht ganz vergessen werden für viele andere Erreger.
Mhm. Und Sandra, danke schön. Du beschäftigst dich ja, wie gesagt, mit vor allen Dingen mit Viren, die übertragen werden und die auch klimasensibel sind. Kannst du vielleicht mal so ein paar dieser Infektionserreger nennen, so ein paar Beispiele und wie sie übertragen werden?
Also ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit Viren, die durch Stechmücken übertragen werden und also das Vorkommen zum einen von den Stechmücken und auch den Erregern und die Übertragung sind eben sehr sensibel gegenüber Temperaturveränderungen, aber auch generell Klimaveränderungen, was ja auch einhergeht, zum Beispiel mit verändertem Niederschlag. Und ja, Beispiele der Erreger, die wichtig sind, wäre zum Beispiel das West Nile-Virus oder auch Chikungunya, Dengue, Zika-Virus, die eine vermehrte Ausbreitung zeigen, die wahrscheinlich mit verändertem Klima zusammenhängt.
Und kannst du vielleicht ein paar konkrete Fallbeispiele für diese stechmückenübertragenen Infektionskrankheiten nennen, die bei uns jetzt auftreten? Was ist für uns in Deutschland da eigentlich relevant?
Also für uns relevant oder am relevantesten würde ich jetzt das West Nile-Virus nennen. Und zwar ist es hier so, dass das Virus durch die einheimische Stechmücke übertragen wird, die nördliche Hausmücke. Das heißt, der Vektor ist einfach schon überall vorhanden und auch sehr eng an das Vorkommen oder das Zusammenleben mit den Menschen angepasst und kommt ja in Wohngebieten, in Städten vor und ist einfach weit verbreitet. Und jetzt haben wir den Fall, dass in diesem Fall mit West Nile-Virus eben das Virus quasi eingewandert ist und durch einheimische Stechmücken übertragen werden kann. Und das ist eingewandert im Hitzesommer 2018, konnte sich hier etablieren und wird zwischen Stechmücken und Vögeln übertragen. Das heißt, man muss eben diese Infektion nicht mehr reiseassoziiert erwerben. Und ein anderes Beispiel ist eben die Tigermücke, die als Vektor neu eingeschleppt wurde und eher in lokal begrenzt in Deutschland vorkommt, eher so in Südwestdeutschland, aber auch in einigen anderen Gebieten. Und hier ist es aber so, dass die Erreger, die durch diese Stechmücke übertragen werden können, wie zum Beispiel Chikungunya, Dengue-Virus oder das Zika-Virus und auch andere, die kommen in Deutschland nicht vor. Hier gibt es auch kein Tierreservoir und die müssen immer quasi über infizierte Reisende eingeschleppt werden.
Mhm. Da weiß Frau Löbs gut Bescheid, wie diese Ausbreitungswege verlaufen sind in Deutschland. Frau Löbs, können Sie das mal vielleicht kurz skizzieren, wie man sich das vorstellen kann am Beispiel der asiatischen Tigermücke? Woher kommt die eigentlich und wie kam es dazu, dass wir in Deutschland jetzt etablierte Populationen haben?
Ja, die asiatische Tigermücke, die stammt ursprünglich aus dem tropischen Regenwald Asiens, daher auch der Name. Dann wurde sie verschleppt über den Warenhandel, zunächst in die USA. Das konnte man also alles genetisch nachprüfen. Und von der USA, von den Populationen dort aus, ging es dann nach Europa weiter. Das war dann zunächst in Italien. Und von Italien ging es dann überwiegend über die A5, wirklich über die Autobahn, mit den LKWs dann nach Norden, nach Deutschland hoch, auch mit Zügen. Ist auch Warenhandel möglich, aber wirklich anhand der Raststätten an der A5, da konnte man sehen, hier und da ist die Tigermücke aufgetaucht und nach und nach hat sich die Tigermücke dann auch in den Ortschaften angesiedelt. Ja, einfach weil im Südwesten Deutschlands aber auch das Klima so sehr gut passt für die Tigermücke. Die kommt mit diesem warmen Klima hier sehr gut zurecht. Ja, also das städtische Klima ist immer so ein Faktor, ne? Also in der Stadt ist es immer noch mal ein paar Grad wärmer als so im Hinterland, wo mehr Waldstruktur ist. Also vor allem in den Städten kann die Tigermücke sich gut ausbreiten. Deswegen sind zum Beispiel, ist auch eine Population ja auch in Berlin, was weitaus weiter im Norden ist, nicht im Südwesten Deutschlands. Ja, also so ist das mit der Tigermücke hier in Deutschland vorwärts gegangen.
Mhm. Und da würde ich nochmal gern nachhaken bei dir, Sandra. Also das ist ja jetzt eine exotische Stechmücke. Sind denn die exotischen Stechmücken, sind die irgendwie kompetenter als die einheimischen Stechmücken, um jetzt Infektionserreger zu übertragen? Oder wie kann man sich das vorstellen, die Vermehrung von Infektionserregern in diesen Mücken?
Die Infektionserreger werden ja bei, man sagt so, der Blutmahlzeit, also dem Blutsaugeprozess der Stechmücke aufgenommen und sind dann im Mitteldarm der Stechmücke, müssen sich dort vermehren, über den Mitteldarm dann in die Hämolymphe zu den Speicheldrüsen kommen, sich dort nochmal vermehren und werden dann, wenn die Mücke das nächste Opfer findet, quasi übertragen. Und es ist aber nicht so, dass quasi jedes Virus in jeder Mücke sich vermehren kann, sondern bestimmte Viren nur in bestimmten Mückenarten sich vermehren können. Was genau die Faktoren dazu sind, das weiß man noch nicht. Das wären natürlich sehr gute Angriffspunkte. Aber es ist zum Beispiel so, dass wir, also die Culex pipiens, die Hausmücke, die hier endemisch vorkommt, die kann zum Beispiel jetzt kein Gelbfieber, Dengue oder Chikungunya übertragen. Das übernimmt die Tigermücke, die aber auch kompetent für Westnil-Virus ist, aber nicht in dem Ausmaß. Aber welche Faktoren jetzt genau dazu beitragen, warum, wo die Viren an der Mücke replizieren können und wo da genau die Blockade ist, das ist so genau nicht bekannt.
Du hast jetzt gesagt, die Hausmücke, da muss ich nochmal nachfragen, du meinst aber die Stechmücke, oder?
Die Culex pipiens, genau, die wird nördliche Hausmücke, ist der deutsche umgangssprachliche Name.
Okay, ich habe mir jetzt gerade gedacht, da könnte man nämlich auch auf die falsche Fährte gelockt werden und diese Stubenfliege mitmeinen.
Nee, nicht die Stubenfliege. Das ist schon also eine Mücke, die Blutsache.
Ja, okay. Danke. Herr Wilking, jetzt die nächste Frage gerne an Sie. Gibt es denn Infektionskrankheiten jetzt? Wir haben jetzt schon von einigen gehört. Dengue, Zika, Westnilvirus. Nach Ihrer Ansicht nach, welche Infektionskrankheiten sind denn für Deutschland jetzt im Moment besonders relevant? Auf welche müssen wir uns ganz besonders vorbereiten?
Ja, wie schon gesagt, wir haben jetzt in 2024, also letztes Jahr, gerade neue Westnil-Virusgebiete in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Und aus meiner Sicht muss sich halt jetzt gerade auch wirklich ganz Deutschland sich auf Westnil-Virus-Ausbrüche vorbereiten. Das ist sicherlich Priorität. Gerade auch diese überraschende Ausbreitung dieses Virus in Richtung Nordwest. So andere hätten eher vermutet, dass es Richtung Süden oder Südwest geht. Genau diese überraschende Ausbreitung zeigt, dass wir bei diesen Infektionskrankheiten auch immer wieder mit unvorhergesehenen Entwicklungen in Deutschland rechnen müssen. Genau das ganze System ist halt für uns in Deutschland immer noch sehr neu und wir müssen auf Überraschungen gefasst sein. Chikungunya-Fieber steht ganz konkret vor der Tür. Wir haben da jetzt gerade einen Ausbruch 7 Kilometer von der deutsch-französischen Grenze auf französischer Seite entfernt, also einen autochthonen Ausbruch. Und Chikungunya-Fieber wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Gesundheitsämter in den nächsten Jahren beschäftigen. Das ist vorhersehbar. Genau das regionale Zusammentreffen von virämischen Reiserückkehrern und übertragungskompetenten Mücken wird generell in Deutschland deutlich wahrscheinlicher. Das Gleiche gilt auch für Dengue-Fieberausbrüche in der Sommersaison, die halt auch in Deutschland nicht ganz auszuschließen sind in den nächsten Jahren. Was Nagetier-übertragene Erreger angeht, bezieht sich der Klimawandel vor allen Dingen auf das Vorkommen und die Verbreitung von Hantaviren, die ja dann von den Rötelmäusen übertragen werden. Das ist nochmal ein gesondertes Problem.
Und wie sieht's mit der Tularemie aus?
Tularemie wird irgendwie unterschiedlichen Wegen übertragen, teilweise auch von Nagetieren, teilweise irgendwie von Zecken. Wir haben leicht verstärkte Tularemie-Zahlen in Mitteleuropa in den letzten Jahren. Das sieht man schon. Woran das aber genau liegt und ob das mit dem Klimawandel assoziiert ist, das ist noch nicht so ganz klar. Da sind auch noch ganz viele andere Übertragungswege bei der Tularemie. Zum Beispiel Kontakt bei der Jagd, Kontakt irgendwie auf eine andere Art und Weise zu Wildtieren. Das muss noch, glaube ich, untersucht werden.
Mhm. Dankeschön. Herr Wilking, Sie haben jetzt gerade die Infektionserkrankungen genannt, die relevant sein werden für Deutschland in Zukunft. Welche davon sind denn eigentlich impfpräventabel?
Ja, für Dengue-Fieber gibt es zur Verhinderung der gefürchteten Zweitinfektion eine Impfempfehlung für Reisende in Dengue-Ausbruchsgebiete oder Endemiegebiete. Also diese Empfehlung betrifft vor allen Dingen Erwachsene unter 60 Jahren. Und dadurch versucht man halt irgendwie gerade auch dieser Infektionsgefahr auf Reisen und natürlich auch für Reiserückkehrer abzumindern. Für Chikungunya-Fieber wird es auch eine Impfempfehlung geben, die in wenigen Tagen am 8. Juli veröffentlicht werden wird. Dort ist es auch ähnlich, irgendwie, dass halt Reisende in Ausbruchsgebiete oder Reisende in Chikungunya-endemische Gebiete sich impfen lassen sollen. Es wird empfohlen, genau, und das wäre natürlich auch gut für die Gesundheitsämter und alle Gesundheitsbehörden in Deutschland, dass diese Impfempfehlungen gefördert werden für die Menschen in Deutschland.
Da würde ich Sie, Herr Dobler, gerne dazu fragen. Wir haben jetzt ganz viel über Stechmücken, übertragene Infektionskrankheiten gesprochen, auch ein paar Nagetier-assoziierte. Sie beschäftigen sich jetzt mit dem Schwerpunktthema zeckenübertragene Infektionskrankheiten. Wie sehen Sie denn eigentlich die Auswirkungen des Klimawandels? Wie begünstigen diese Auswirkungen die Übertragung von Infektionskrankheiten durch Zecken?
Also Zecken sind ja wie alle anderen Arthropoden, also anderen Gliederfüßer, natürlich von den Umweltbedingungen sehr stark abhängig. Wir wissen, dass in den letzten Jahren die milden Winter dazu geführt haben, dass wir sehr viel mehr Zecken im Frühjahr finden können, die Aktivität sehr viel höher ist als noch vor 10, 15 Jahren. Dazu haben wir auch wirklich sehr gut belastbare Daten. Das heißt, es überleben erstmal mehr Zecken die milden Winter. Die Zecken werden früher aktiv. Sie werden länger im Jahr aktiv. Wir müssen sogar sagen, eigentlich gibt es diese Zyklizität. Das heißt, der Winter ist zeckenfrei, gibt es heute schon gar nicht mehr. Solange kein Schnee liegt, finden wir eigentlich immer Zeckenaktivität. Das sind die direkten Auswirkungen. Was wir allerdings auch noch sehen, ist, dass Veränderungen ganz anderer ökologischer Bedingungen zu Veränderungen im Auftreten von zeckenübertragenen Infektionskrankheiten führen. Und hier haben wir jetzt als ganz eindringliches Beispiel den Vogelflug. Wir sehen also durch den Klimawandel Veränderungen im Vogelflug und diese Veränderungen bewirken momentan, dass wir immer mehr FSME-Virusstämme aus der karelisch-russischen Region, also aus Nordosteuropa, plötzlich in Deutschland finden. Das heißt, Veränderungen des Vogelzugs führen zur Einschleppung von bisher nicht bekannten Virusstämmen des FSME-Virus, die sich neu etablieren können und die vermutlich auch für den Anstieg, den wir in den letzten Jahrzehnten mitverantwortlich sind.
Mhm. Dankeschön. Ich würde jetzt gerne Frau Junglen noch mal fragen, wie sieht es denn eigentlich mit den Infektionszahlen für Westnilvirus aus? Du hast ja auch eine Studie durchgeführt dazu, vor allen Dingen, wie Westnilvirus sich in Berlin verbreitet. Kannst du vielleicht diese Studie mal ganz kurz erläutern und was ist dabei rausgekommen?
Ja, genau. Also wir haben uns ja hauptsächlich dem Vorkommen von Westnilvirus in Stechmücken beschäftigt. Zu den Zahlen kann ich ganz kurz noch einmal was erwähnen, weil die, glaube ich, ganz wichtig sind. Die sind natürlich durch das RKI oder das FLI erhoben. Also Anstieg humaner Fallzahlen hatten wir in 2024 auf 46 Fälle. In den Vorjahren waren es eher so 4 bis auch mal 22. Und bei Pferden war es auch eher so in dem Bereich um 20 Fälle bis eben 2023. Und dann wurden 176 Fälle detektiert in 2024 und Vögel war auch relativ hoch im letzten Jahr. Da waren 81 Tiere mit Westnilvirus diagnostiziert. Beim Menschen ist es so, dass es eher Zufallsbefunde sind, also Blutspender werden getestet und da muss natürlich dann einer, der gerade infiziert ist und noch keine Krankheitssymptome hat, zufällig zur Blutspende gehen oder es wird eben ein schwerer neuroinvasiver Fall in der Klinik diagnostiziert. Das heißt, wenn es einen Befund gibt, dann ist davon auszugehen, dass eigentlich die Dunkelziffer noch sehr groß ist, weil keine breite Surveillance in der Bevölkerung betrieben wird. So, und darauf basierend, weil wir eben in Berlin auch immer wieder viele Fälle hatten, also dass Vogelfunde tot oder erkrankt aufgefunden wurden und durch das FLI diagnostiziert wurden und wir auch dann hier über die Charité auch neuroinvasive Verläufe hatten, schwer erkrankte Personen, haben wir in Zusammenarbeit mit dem LAGESO, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, bei Patienten so eine Umgebungsuntersuchung durchgeführt, wo wir Stechmücken gefangen haben, wo die Patienten sich wahrscheinlich infiziert haben könnten. Und dort haben wir dann in den Stechmücken Vesnivirus nachgewiesen. Und das auch im Folgejahr darauf. Da konnten wir dann quasi zeigen, dass das Virus auch hier in Berlin sich etabliert hat, überwintert hat. Also die gleiche Virussequenz wurde im Folgejahr wiedergefunden. Und daraufhin haben wir dann eine breitere Untersuchung gestartet, in der größeren Umgebung und uns auch noch mal ein bisschen versucht anzuschauen, wie beeinflusst denn zum Beispiel Stadtarchitektur auch das Vorkommen von Vesnil-Virus. Also die Mücken müssen sich ja am Vogel infizieren. Da weiß man noch gar nicht genau, welche Vogelarten sind das denn in Deutschland, die zum Beispiel in der Stadt hauptsächlich mit zur Vermehrung des Virus beitragen können. Also an welchen Arten kann sich eine Stechmücke besonders gut anstecken und dann das Virus wieder auch an den Menschen weitergeben. Und weil das Vorkommen von Vögeln natürlich auch dann wieder bedingt wird durch zum Beispiel grüne Areale, durch Kleingärten, Friedhöfe, Parks, haben wir uns da verschiedene Standorte angeschaut und dann auch im hinsichtlich Klimawandel, dass Städte eben versucht werden, klimaresilienter zu machen, dass grüne Infrastruktur gefördert wird und eben auch Wasser gespeichert werden kann oder bei Starkregenereignissen auch Flächen geschaffen werden, wo Wasser erhalten bleibt. Sogenannte Schwammstadtkonzepte haben wir da so eine größere Umgebungsuntersuchung durchgeführt und da vergleichsweise viel Vesnil-Virus gefunden. Aber ganz unterschiedliche Infektionsmuster je nach Fanggebiet gesehen. Mhm. Und so sehen wir zum Beispiel eher höhere Muster in begrünten Bereichen, die aber weniger Biodiversität haben. Also wir haben zum Beispiel auch in einem Naturschutzgebiet gefangen, das ganz angrenzend da in der Gegend ist. Also die ganzen Standpunkte sind weniger als 1 Kilometer auseinander. Und in diesem Naturschutzgebiet haben wir die höchste Anzahl an Mücken gefunden, aber die niedrigste Anzahl an infizierten Mücken, die signifikant niedriger ist. Und was wahrscheinlich, um jetzt nochmal wieder auf den Punkt des Dilutionseffektes zurückzukommen, wahrscheinlich daran liegt, dass eben weniger kompetente Vertebratenwirte in diesem biodiversitätsreichen Gebiet vorhanden sind, dass dadurch dann die Stechmücken eben weniger infiziert wurden.
Und hängt das dann zusammen damit, dass, also kann man das so sagen, dass ein gut funktionierendes Ökosystem mit einer höheren Biodiversität also weniger kompetente Vektoren hervorbringt?
Die können natürlich auch vorkommen, aber das, was hauptsächlich eine Rolle spielt, sind eben weniger kompetente Wirte, an denen sich die Stechmücke beim Blutsaugen infiziert. Das ist aber leider nicht ganz so einfach und immer so. Also es gibt eben auch Studien, die gegensätzliche Effekte gezeigt haben. Gerade zu Vesnil-Virus ist das nicht vollkommen klar. Es gibt auch viele Studien aus den USA, wo man genau das untersucht hat und wo auch zum Beispiel gezeigt werden konnte, es gibt auch sogenannte quasi niedrig oder schlecht kompetente Wirte, also das heißt Vogelarten, die das Virus gar nicht so, ja vielleicht hochkonzentriert im Blut tragen, dass sich die Stechmücken da so stark oder zu so einer hohen Rate dran infizieren. Aber wenn diese wenig kompetenten Arten in bestimmten Stadtarealen vermehrt vorkommen, dann erhöhen die trotzdem wieder die Infektionsrate in den Mücken. Das ist sehr komplex.
Man braucht ein großes, weites Gesamtbild dafür, um die richtigen Schlussfolgerungen auf jeden Fall zu ziehen. Aber nochmal so zusammenfassend, man kann sagen, Vesnil-Virus ist endemisch in Berlin mittlerweile, aber nicht in Gesamtdeutschland.
Genau, also es ist ja in vielen Bundesländern jetzt Ostdeutschland endemisch, also Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, dann seit 2024 auch Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Und es gab ja auch schon Fälle in Holland, was halt nicht mehr zu Deutschland gehört, aber was zeigt, wie stark es sich eben nordwestlich ausgebreitet hat. Und dann gibt es auch einzelne Nachweise in Vögeln, auch in Rheinland-Pfalz und auch was aus Bayern, wobei da nicht ganz klar ist, wo sich diese Vögel infiziert haben.
Mhm.
Und ob das da jetzt auch schon, also es sind wirklich, ich glaube, ein, zwei Einzelbefunde. Aber genau, es bleibt zu beobachten, wie sich Westnil-Virus weiter ausbreitet. Also was ja ganz interessant ist, finde ich, ist so, wenn man sich vergleicht mit den Daten aus den USA, da wurde es ja 1999 eingeschleppt und hat sich rasant einmal quer über den Kontinent verbreitet innerhalb weniger Jahre. Und das Gleiche haben wir hier ja eigentlich auch erwartet. Es ist 2018 angekommen und dann ist eigentlich erstmal gar nichts passiert. Und dann 6 Jahre später gibt es dann plötzlich die große Ausbreitung. Und wie genau, also mit welchen ökologischen Faktoren das zusammenhängt, wahrscheinlich natürlich mit dem Klimawandel. Aber warum das jetzt ausgerechnet im letzten Jahr zu solchen Effekten geführt hat, ist noch gar nicht bekannt.
Mhm. Und Westnil-Virus, also die Stechmücken infizieren sich immer an Tieren. Das heißt, der Mensch ist ein Endwirt. Da geht es nicht weiter, wenn die Stechmücke an einem infizierten Menschen saugen sollte.
Genau. Also das hat natürlich auch was Gutes. Also damit können natürlich auch zum Beispiel große urbane Ausbrüche, ja, treten vielleicht nicht so schnell auf, weil keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich ist, wie bei Dengue, Chikungunya oder Zika. Da kann sich ja die Tigermücke am viremischen Menschen infizieren und das weitergeben. Und das ist bei Westnil-Virus nicht der Fall. Das heißt, hier brauchen wir immer eine Vogelspezies, die das Virus vermehren kann, an der sich die Mücke wieder infizieren kann.
Super, danke schön. Das ist ja gar keine so schlechte Nachricht, dass es über den Menschen auf jeden Fall nicht möglich ist. Herr Wilking, können Sie vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, wie das bei den anderen Infektionserregern ist, die jetzt über die Tropen kommen? Wir haben gerade gehört, da ist Westnil die Ausnahme. Ist das richtig? Also bei Dengue zum Beispiel oder Zika-Virus ist der Mensch kein Endwirt.
Genau, es gibt auch bei Westnil-Virus einen Sonderfall und das ist, wenn Menschen Blutspender werden und dieses Virus in die Blutspende gelangt, dann können die Rezipienten dieser Blutspende, dieser Empfänger halt infiziert werden. Das ist in den USA leider auch in großer Zahl vorgekommen. Da haben wir aber in Deutschland jetzt schon vorgesorgt und die Blutspendeorganisationen testen das Blut während der Saison, insbesondere aus den Endemiegebieten, zu 100%. Das ist nochmal ein Spezialfall bei Westnil-Virus. Das Problemfeld bei Dengue-Fieber und Chikungunya-Fieber ist ein bisschen anders gelagert als beim Westnil-Virus. Dort ist das Problemfeld so, dass es halt von in Deutschland invasiven, also bisher noch nicht vollständig heimischen Mückenarten übertragen wird. Und dort brauchen wir auch viremische Reiserückkehrer aus tropischen Ländern, also Reisende, die mit dem Virus im Blut in Deutschland ankommen und dann auf diese neuen invasiven Mückenarten treffen. Und dann kann es nachfolgend zu einem Übertrag dieser Viren von diesen Menschen auf die Mückenpopulation kommen. Und dann können auf einmal auch Nichtreisende in Deutschland infiziert werden. Das sind solche Ausbrüche von Chikungunya-Fieber und Dengue-Fieber kommen halt in Italien und in Südfrankreich schon vor oder auch teilweise sogar schon bis in den Norden von Frankreich rein. Und wir befürchten, dass sowas auch in Deutschland passieren kann.
Das heißt, die tropischen Erreger und die tropischen Vektoren, die müssen sich in Deutschland treffen. Und dann kann es sozusagen zu einer weiteren Ausbreitung kommen.
Genau, da ist, Sie merken schon, da ist ja sehr viel Zufall oder Stochastik dabei. Irgendwie. Genau, es braucht halt einen Menschen, der diese Viren im Blut haben und er muss halt von diesen Mücken gestochen werden. Allerdings, und das können die Kolleginnen und Kollegen von der CAPS wirklich noch besser sagen, gibt es halt diese invasiven Mückenarten in vielen Teilen Deutschlands schon. Vor allem im ganzen Oberrheingebiet, Rhein-Main-Gebiet, aber auch in vielen größeren Städten schon. Und wir denken, die Mücken werden sich weiter verbreiten. Durch die Internationalisierung, Globalisierung haben wir auch deutlich mehr Reiserückkehrer mit Dengue-Fieber nach Deutschland. Das ist eine stete Zunahme. Irgendwie auch Chikungunya-Fieber, deutlich mehr Reisende, sodass halt die Wahrscheinlichkeit, dass beides zusammenkommt, stetig zunimmt.
Mhm. Ja, Frau Lübs, jetzt hat Herr Wilking den Ball an Sie übergeben. Können Sie vielleicht was dazu sagen? Welche Vektoren haben sich denn in Deutschland schon außer der asiatischen Tigermücke ausgebreitet? Wo finden Sie da mögliche Hotspots über Ihre Arbeit in der CAPS?
Ja, also wir arbeiten natürlich nur mit Stechmücken und speziell mit den Tigermücken. Deswegen zu anderen Vektoren kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ja, also die asiatische Tigermücke hat sich auf jeden Fall im Oberrhein sehr stark ausgebreitet und auch in einigen Großstädten überwiegend. Ja, gerade dadurch, dass es am Oberrhein das Klima wirklich sehr heiß ist. Also ist gerade die letzten paar Tage waren bei uns sehr, sehr heiß. Es war über 30, 35 Grad. Wenn hier jetzt zu uns aktuell wirklich ein Reiserückkehrer gekommen wäre mit entsprechender Erkrankung, da wäre es schon ja riskant gewesen, dass es da tatsächlich zu einer Übertragung kommt. Also die Vektoren, die Tigermücken, die sind schon in sehr großer Zahl in Süddeutschland angekommen, ja.
Herr Dobler, nochmal zurück auf die Zecken. Welche Infektionskrankheiten werden denn durch heimische Zecken übertragen?
Also durch heimische Zecken, das ist insbesondere der Holzbock und die Auwaldzecke, werden grundsätzlich erstmal zwei Infektionen übertragen. Das ist die FSME, die von beiden genannten Zeckenarten übertragen werden kann. Und es ist die Borreliose, die nicht von der Auwaldzecke, sondern nur vom Holzbock übertragen wird. Diese beiden Erkrankungen machen die Hauptzahl der zeckenübertragenen Infektionen in Deutschland aus. Es gibt dann noch so ein paar sehr seltene, in Deutschland momentan zumindest sehr seltene Infektionen, wie zum Beispiel Rickettsiosen, also Fleckfiebererreger. Es gibt noch die Babesiose, es gibt noch die Anaplasmose. Das sind aber insgesamt gesehen nur, wenn überhaupt, eine Handvoll Fälle bei bestimmten Patientengruppen, zum Beispiel immunsupprimierte Patienten, können schwer an der Babesiose erkranken. Also ich würde sagen, mehr als 98% Borreliose und FSME.
Und können Sie was zu den Fallzahlen sagen? Wir haben jetzt gerade von Frau Junglin gehört, wie man sich etwa die Fallzahlen bei Westnilvirus vorstellen kann. Wie sieht es dann eigentlich bei den zeckenübertragenen Infektionen aus?
Also bei der FSME haben wir relativ gute Fallzahlen. Die FSME ist eine meldepflichtige Erkrankung. Und auch wir am Institut hier bekommen viele dieser fraglichen Erkrankungen auch oder Infektionen zur Bestätigung. Wir haben in den letzten Jahren so zwischen 500 und über 700 Erkrankungsfälle in Deutschland mit FSME gesehen. Das ist im Vergleich zu den letzten 10 Jahren eigentlich eine Verdopplung der Erkrankungszahlen, muss man sagen, vom Trend her. Bei der Borreliose ist es etwas schwieriger zu beurteilen. Wir gehen heute davon aus, dass wir etwa pro 100.000 Einwohnern bis zu 40 Infektionen haben. Das sind also mehrere 10.000 Infektionen im Jahr in Deutschland. Hierzu muss man allerdings sagen, die Borreliose ist nur in einigen Bundesländern meldepflichtig, nicht in allen. Und die Borreliose-Diagnostik ist in den allermeisten Fällen eine klinische Diagnostik. Das heißt, insbesondere in diesem Erststadium der Wanderröte kann keine labordiagnostische Bestätigung durchgeführt werden. Und es ist halt ein roter Fleck auf der Haut. Und wir können leider nicht sicher sein, dass jede gemeldete rote Fleck als Borreliose gemeldete rote Fleck wirklich einer ist. Andererseits gibt es sicherlich auch eine hohe Dunkelziffer. Aber wie gesagt, Borreliose ist sicherlich mehrere 10.000 Fälle pro Jahr.
Ja, das sind ja doch ganz andere Fallzahlen, die wir da jetzt hören.
Das ist durchaus richtig, das sind andere Fallzahlen, aber man muss natürlich dazu sagen, Westnilvirus und auch die FSME sind Virusinfektionen, die nicht behandelbar sind. FSME haben wir zumindest einen Impfstoff, Westnilvirus gibt es noch nicht mal einen Impfstoff, während die Borreliose durch antibiotische Therapie sehr, sehr gut behandelbar ist.
Bei Westnilvirus, Sandra, gibt es eine Impfung für die Pferde, aber keinen Humanimpfstoff. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Pferde kann man impfen und den Menschen leider nicht.
Und hast du eine Idee, wie lange das noch dauern könnte, bis es auch für Menschen einen Impfstoff gibt? Weißt du, wie da der Stand der Entwicklung gerade ist?
Also ich weiß von keiner Studie, dass an einem Impfstoff geforscht wird. Vielleicht weiß da jemand anders in der Runde mehr.
Es gibt sicherlich Leute irgendwo, die daran arbeiten, aber es ist, sag ich mal, nicht sonderlich weit fortgeschritten in der Pipeline. Das ist kein Impfstoff, der vor der Haustür steht.
Man muss hier leider dazu sagen, auch das ist einfach eine Erkrankung mit zu geringer medizinischer Bedeutung, auch wenn es in den USA schon seit, Sandra sagte das ja, seit den Ende der 90er Jahre dort viele tausend Infektionen gegeben hat. Trotzdem wird die medizinische Bedeutung als nicht so hoch eingeschätzt, dass man zumindest die großen Impfstofffirmen durch einen Westnil-Impfstoff Gewinn machen könnten. Deswegen wird es auch leider nicht sehr intensiv weiterverfolgt.
Mhm. Schade und keine gute Aussicht, aber vielleicht können Sie etwas zur Impfung von FSME sagen. Herr Wilking hat ja vorhin die Impfungen kurz erläutert, die man gegen stechmückenübertragene Infektionskrankheiten hat. Borrelien, dagegen kann man ja nicht impfen. Aber wie sieht es mit der Impfquote gegen FSME aus?
Also wir haben jetzt mal in den letzten ein, zwei Jahren intensive Studien durchgeführt. Die wurden dadurch erleichtert, dass wir einen Test entwickelt haben, der zwischen Impf- und Infektionsantikörpern unterscheiden kann. Und was bei der FSME noch dazu kommt, der auch sehr spezifisch, also wir haben auch den Neutralisationstest, der sehr spezifisch nur FSME-Antikörper und nicht die kreuzreagierenden Antikörper gegen andere Flaviviren, wie zum Beispiel Dengue, Westnil, Japan-Enzephalitis, Gelbfieber nachweist. Und wir haben verschiedene Regionen in Deutschland jetzt untersucht. Was wir sehen ist, dass die Durchimpfungsrate in Südostbayern, also im Bayerischen Wald, einem der Hotspots für die FSME, deutlich höher liegt als bisher angenommen, nämlich bei Blutspendern. Also wir haben bisher nur Blutspender untersucht bei etwa 80%. Das ist sehr, sehr hoch und entspricht in etwa dem, was wir auch in benachbarten Oberösterreich sehen können. Was trotzdem interessant ist, ist, trotz dieser wirklich hohen Durchimpfungsrate, sowohl in Oberösterreich, wo wir auch entsprechende Studien durchgeführt haben, als auch in Niederbayern, steigen die FSME-Zahlen trotzdem an.
Mhm.
Und so wie ich gesagt hatte, in den letzten 10 Jahren praktisch eine Verdopplung der FSME-Zahlen, trotz dieser hohen Impfraten. Und wir haben in Niederbayern Vergleichszahlen aus den 80er Jahren und da gab es die FSME-Impfung noch nicht. Und wir können jetzt eindeutig zeigen, dass das Infektionsrisiko in Niederbayern sich in den letzten 40 Jahren, also seit den 80er Jahren, mehr oder weniger verfünft bis versechsfacht hat. Also wir haben viel, viel mehr infizierte Zecken anscheinend oder wir gehen viel mehr in die Natur und exponieren uns, sodass das Infektionsrisiko und die Infektionsraten um das 5- bis 6-fache gestiegen sind. Deswegen sind die Zahlen mehr oder weniger die gleichen geblieben von den gemeldeten Zahlen wie vor der Impfung. Und wie gesagt, obwohl 80% geimpft sind, das heißt, die können gar nicht mehr infiziert werden.
Herr Wilking, was sagen Sie dazu? Wie kann man dieser Herausforderung von klimawandelbegünstigten Infektionskrankheiten denn im ÖGD begegnen?
Also erstmal vorweg, irgendwie, wir müssen den Klimawandel ganz primär bekämpfen. Und dafür sollten wir alle unsere Beiträge leisten, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Genau. Und zweitens irgendwie erstmal so das, was wir für den Gesundheitsdienst sowieso machen, weiter erhalten und verbessern. Also Krankheitsüberwachung, Untersuchung von Ursachen, Ansteckungsquellen, Krisenvorsorge, Krisenplanung, Bewältigung, Gremienarbeit, lokal, regional, national, international, damit die Belange der öffentlichen Gesundheit irgendwie dort mitgehört werden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dann müssen wir natürlich unsere Beiträge leisten irgendwie für die Abmilderung der Folgen des Klimawandels. Und da müssen wir es schaffen, irgendwie an die Menschen in diesem Land direkt heranzutreten. Und mir ist es irgendwie ganz wichtig, dass wir halt nicht nur das Problem Klimawandel weiter aufdecken, sondern dass wir den Menschen ganz konkret Lösungsansätze anbieten. Also die Menschen befähigen, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Es gibt ganz tolle Forschungen im Bereich der Gesundheitskommunikation, die aufzeigen, dass halt ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland sich des Problems Klimawandel durchaus bewusst ist. Und den restlichen Anteil, die werden wir auch nicht überzeugen können irgendwie. Aber wir müssen halt jetzt sozusagen das Momentum nutzen, was wir in der Bevölkerung haben und das Momentum in Lösungsansätze kanalisieren. Ansonsten stumpfen die Menschen in diesem Lande ab. Und wir wollen die auch nicht frustrieren, sondern wir müssen den Menschen ganz konkret Lösungsansätze anbieten.
Da würde ich gern Frau Lübs nochmal dazu fragen. Da haben Sie ja ganz konkrete Lösungsvorschläge, zum Beispiel, wie Sie die Kommunen beraten, mit der Tigermücke umzugehen.
Ja, also beim Thema Tigermücke als Vektor für die Dengue- und Chikungunya-Erkrankungen vor allem ist es so, dass zwar in unseren Mitgliedsgemeinden unsere Kollegen wirklich von Garten zu Garten dann gehen, aber das wird auf Dauer sehr schnell sehr teuer. Das heißt, uns ist klar, dass über kurz oder lang müssen wirklich alle Bürger mit anpacken. Wir sind da dran, Öffentlichkeitsmaterial zu entwickeln. Also wir haben schon einige neue Materialien, dass wir wirklich den Leuten zeigen, so, die Tigermücken sind hier in Deutschland. Wir werden die auch nicht mehr los in den Ortschaften. Es werden noch mehr Ortschaften mit Tigermücken dazukommen. Und ja, wir wollen einfach den Leuten zeigen, was jeder in ein paar Minuten jede Woche einfach machen kann, ne? Nämlich Wassergefäße ausschütten, abdecken. Damit kann man schon sehr, sehr viel erreichen. Und in Zukunft muss das einfach jeder Bürger ja verinnerlichen, dass das einfach regelmäßig zu machen ist, damit man diese Belästigung der tagaktiven Tigermücken reduzieren kann und dass man auch ja das Risiko der Krankheitsübertragung, dass man das reduzieren kann.
Welche Erfahrungen haben Sie denn jetzt bisher damit bei der Bekämpfung der Tigermücke in der Oberrheinregion? Läuft das gut? Haben Sie vielleicht auch Schwierigkeiten entdeckt, Probleme, die Sie weitergeben können? Worauf muss man denn überhaupt achten? Wo findet man die Tigermücke und kann deswegen auch ihre Brutstätten identifizieren und etwas dagegen tun?
Ja, die Tigermücke, die ist natürlich sehr gut angepasst an das häusliche Umfeld, an uns Menschen. Das heißt, sie ist wirklich um das Haus herum zu finden, in Regentonnen, in Blumentöpfen, in Gullis, die vielleicht im Hof oder an der außengelegenen Kellertreppe sind. All diese kleinen Wasseransammlungen, die man vielleicht selbst gar nicht auf dem Schirm hat, die findet die Tigermücke, weil sie das Wasser da einfach riecht. Was wir schon probiert haben, ist, dass wir Bürger intensiv geschult haben. Wir haben dann zwei Pilotprojekte in Baden-Württemberg und wir sind mit den Leuten in die Gärten gegangen. Wir haben ihnen erklärt, auf was sie zu achten haben, damit sie weniger Tigermücken haben. Wir haben ihnen aufgezeigt, wo sind die Brutstätten. Also ich denke, das könnte so ein Weg sein. Also wenn man den Leuten wirklich nur ein Poster zeigt und dann erklärt, ja, hier, das ist zu tun. Viele Leute sind dann wirklich auch bemüht, das umzusetzen. Wenn man dann nach ein paar Monaten nochmal wirklich bei denen vielleicht nachschaut und guckt, ne, wie hat es funktioniert mit der Tigermückenprävention auf eigene Faust, dann kann man feststellen, dass es hier und da noch ja, Probleme bei der Umsetzung gibt. Also es sind dann Regentonnen mit Netz, wo dann doch noch Lücken sind. Ne? Also die Leute, die verstehen ansatzweise, was sie tun sollen. Aber ich denke, so auf lange Sicht muss man vielleicht hier und da vielleicht noch intensive Beratungen, Begehungen vielleicht auch anbieten. Da sind wir gerade am Austüfteln, wie man das umsetzen können. Weil es ja dann auch viel Manpower bedarf eigentlich, ja.
Ja, das heißt, bei der asiatischen Tigermücke, da ist es gar nicht so, dass die sich in der freien Natur, also jetzt zum Beispiel in Teichen, besonders gut ausbreitet oder auch im Garten im Teich, sondern wirklich so von Mensch gemachte Gegenstände benutzt.
Ja, die Tigermücke, die nutzt nicht den Teich und die nutzt auch nicht den Auwald als Brutstätte. Die legt die Eier wirklich in einem Gefäß, was ja eine Regentonne oder auch ein Gulli ist ja in gewisser Weise auch ein Gefäß. Da legt die Eier an den Rand, oberhalb der Wasseroberfläche. Ne? Und diesen Rand habe ich an einem Teich nicht unbedingt. Wenn ich jetzt wirklich nur eine sterile Teichwanne habe, so ein Zierbecken, dann kann dieses dann schon als Brutstätte dienen für Tigermücken. Aber ja, sie nutzt wirklich die Brutstätten, die wir ihr bereitstellen. Und dazu kommt auch, dass die Tigermücke nicht sehr weit fliegt. Sie fliegt eigentlich nur so 100, 150 Meter. Sprich, sie würde, wenn sie irgendwie in den Auwald kommt, auch gar nicht zu uns dann in den Ort kommen können. Also von dem her, ja, sie brütet bei uns ums Haus herum und sticht uns dann, wenn wir die Zeit im Garten verbringen wollen.
Das ist interessant und aber auch sehr hilfreich natürlich, dass man ganz konkret nachschauen kann, wo man die Brutstätten dann findet. Ich finde, da kann schon jeder auch seinen Beitrag ein bisschen leisten. Sandra, kannst du noch mal ganz kurz sagen, bezüglich Westnilvirus, gibt es da Maßnahmen, die man ergreifen kann? Vielleicht vor allen Dingen die Personen, die jetzt Pferdehalter, Pferdehalterin sind?
Man kann ja die Pferde auf jeden Fall impfen lassen, wobei das dieses Jahr etwas schwierig ist, da ja der Impfstoff wohl sehr knapp oder auch schon nicht mehr verfügbar ist. Aber normalerweise kann man seine Pferde impfen. Ja, und dann kann man natürlich versuchen, Stechmückenbekämpfung zu betreiben, wobei das bei Culex pipiens eben nicht so einfach ist, weil Culex pipiens brütet eher, ja, also man sieht die Brutplätze einfach nicht so gut und auch wirklich in kleinen Wasseransammlungen, in Astlöchern, in Baumstämmen in der Rinde. überall, wo er so natürlich verfügbare Brutplätze, die man eben nicht schnell mal ausleert und reinigt wie der Tigermücke und auch eben nicht so sichtbar direkt am Haus oder im Garten. Und sonst wäre es eben noch, ja, für Risikopersonen wäre es eben dann sinnvoll, einfach so Mückenschutzmittel aufzutragen. Also sie sind dämmerungsaktiv, die Mücken. Also eher in der Abenddämmerung, nicht wie die Tigermücke, die ja tagaktiv ist und tagsüber sticht, sondern da könnte man dann eher abends lange Kleidung tragen oder Mückenschutzmittel auftragen. Natürlich Moskitonetze benutzen, vielleicht am Haus, dass sie, wenn man weiß, man hat eine hohe Mückenbelastung, dass die nicht reinkommen.
Mhm. Ja, ich möchte gerne von Ihnen, Herr Dobler, noch mal gerne wissen, wie kann man sich die Verbreitung jetzt von neuen Zecken in Deutschland vorstellen? Gibt es da auch Arten, die jetzt durch den Klimawandel begünstigt nach Deutschland erst einwandern?
Ja, also wir sehen natürlich zunehmend, dass Zeckenarten, die wir bisher nicht oder nur sehr selten gesehen haben, in Deutschland auftauchen. Es gibt unterschiedliche Wege, wie diese Zecken nach Deutschland kommen. Das ist zum einen die Einschleppung durch Tiere. Klassisches Beispiel dafür ist die Einschleppung zum Beispiel der hauptsächlich im Mittelmeergebiet vorkommenden Hundezecke durch Hunde, die eben mit ihren Besitzern ins Mittelmeer reisen, dort diese Zecke aufschnappen. Die Zecke saugt über mehrere Tage am Hund, und wenn in dieser Saugperiode die Hunde nach Deutschland zurückreisen, dann haben wir hier eine gesaugte Zecke, die dann Eier bildet, die Eier legt, aus denen sich neue Zecken entwickeln können. Und das sehen wir leider in den letzten Jahren vermehrt, kann dann wirklich dazu führen, dass diese Zecken sich in Wohnungen oder in Hundeheimen, wenn es sich um streunende Hunde auch handelt, etablieren können. Und wir haben es leider erlebt, dass solche Wohnungen mehr oder weniger unbewohnbar gemacht worden sind von der Zecke, weil 10 oder 100.000 von Zecken in einer Wohnung nachweisbar waren. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist die Einschleppung durch Vögel. Hier sind besonders zu nennen die Hyalomma-Zecken. Dazu muss man aber sagen, das gab es schon immer. Diese Hyalomma-Zecken kommen in Südeuropa und vor allem in Afrika vor. Es sind Steppenzecken. Die werden von Zugvögeln auf dem Zug vom Süden in den Norden, also auf dem Frühjahrszug nach Deutschland eingeschleppt. In früheren Jahren konnten die sich nicht entwickeln. Diese Zecken brauchen trockenen Boden, also eine Bodenfeuchtigkeit von unter 45%. Nachdem wir im Frühjahr bisher immer sehr feuchtes Wetter hatten, gingen diese Zecken dann zugrunde. Durch die immer trockenen und heißer werdenden Frühjahre, so wie auch leider dieses Jahr, finden diese Zecken jetzt auch im Boden optimalere Bedingungen für ihre Weiterentwicklung. Und deswegen sehen wir in den letzten Jahren verstärkt auch diese Hyalomma-Zecken, die dann vor allem auf Pferden, aber eben auch auf Schafen, auf Rindern, auf Hunden und manchmal auch am Menschen dann versuchen, Blut zu saugen. Das ist also ein Phänomen, was durch die Veränderung des Wetters in den letzten wirklich wenigen Jahren, die Sommer werden heißer, die Sommer werden trockener, erst so richtig jetzt auftritt. Und dann sehen wir natürlich auch, dass Menschen ab und zu mal Zecken einschleppen auf Reisen. Wir haben also eine ganze Reihe von exotischen Zecken, die Menschen uns gebracht haben, die sie auf der Reise erworben haben und eventuell auch erst entdeckt haben, als sie in Deutschland waren, die an ihnen Blut gesaugt haben. Und wir konnten schon hauptsächlich Fleckfiebererreger auch in diesen Zecken nachweisen.
Und können Sie vielleicht noch mal ganz kurz erläutern? Ich habe das in einem Beitrag auf einer Konferenz bei Ihnen sehr interessiert verfolgt, wie sich die Zecken jetzt eigentlich ausbreiten. Da gibt es ja verschiedene Dynamiken in der Zeckenausbreitung, die sowohl in die Höhenlagen geht, als auch Nord-Süd bzw. Ost-West. Können Sie das mal ganz kurz skizzieren? Wie ist da die Verbreitungsdynamik gerade?
Also man muss vielleicht unterscheiden zwischen der Verbreitungsdynamik der Zecken und der Verbreitungsdynamik der übertragenen Erkrankungen, hier im Besonderen der FSME, des FSME-Virus. In Deutschland sehen wir eigentlich für die hauptsächlich hier vorkommenden Zeckenartig so das Rizinus, also den Holzbock, keine besondere Dynamik. Der Holzbock kommt überall in Deutschland vor. Wir sehen ihn mittlerweile bis in Höhen von 1500 Meter vorkommend. Er bildet dort stabile Populationen. Und wie gesagt, das wird sich vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren noch ein bisschen in die Höhe schieben, 100, 200, 300 Meter, aber dann wird irgendwann Schluss sein. Was wir sehen, ist, dass die Auwaldsäcke sich in den letzten 20 Jahren aus dem Osten kommen, nämlich aus hauptsächlich Polen und den nördlichen Tschechien kommen, sich dramatisch ausgebreitet hat in den Westen. Wir konnten es wirklich so wirklich verfolgen, 50 Kilometer pro Jahr, beginnend in Sachsen, dann in Sachsen-Anhalt, dann in Niedersachsen, und die Zecke ist mittlerweile, also die Auwaldsäcke ist mittlerweile auch in den Niederlanden angekommen. Also hier sehen wir wirklich eine ganz deutliche Ost-West-Ausbreitung, wobei wir nicht genau wissen, woran das liegt. Gleichzeitig, an dem haben wir es eigentlich wirklich gemerkt, wurde ein ganz bestimmter FSMI-Virus-Stamm, der ausschließlich in der Dermazenta, also in der Auwaldsäcke vorkommt, aus Polen kommend über diese genannten Bundesländer bis in die Niederlande jetzt ausgebreitet, sodass wir, wie gesagt, diesen ganz bestimmten definierten Virusstamm jetzt in ganz Norddeutschland einschließlich den Niederlanden jetzt finden können. Wir sehen eine Ausbreitung der Zecken nach Norden. Das spielt aber vor allem in Skandinavien eine Rolle, nicht in Deutschland. Und man muss auch dazu sagen, das ist ein wissenschaftliches Phänomen, was aktuell für die Ausbreitung der FSMI-Viren noch keine Rolle spielt. Auch in Skandinavien breitet sich natürlich die Zecke langsam nach Norden aus, aber wie gesagt, die Populationen weiter im Norden sind in Schweden, vor allem auch in Norwegen, sind noch so gering, dass das für eine Zirkulation des FSMI-Virus momentan noch nicht wirklich von Bedeutung ist.
Und wie ist es bei den Zecken eigentlich mit der Tagesaktivität? Wir haben vorhin gehört, dass die Tigermücke tagsaktiv ist, während die Stechmücken, also eher die heimische Stechmücke, die Culex, eher so in der Dämmerung aktiv ist. Und wie ist es bei den Zecken?
Also so eine wirkliche tagesabhängige Aktivität, glaube ich, gibt es bei den Zecken nicht, wie wir es bei den Mücken kennen. Natürlich wird es so sein, wenn es jetzt dieser Tage sehr trocken ist, sehr heiß ist, sinkt die Luftfeuchtigkeit, dann würde ich so das Rizinus, der Holzbock in Mittagszeit vermutlich Vegetationszonen im Wald oder in der Zwischenphase Waldwiese aufsuchen, in denen die Luftfeuchtigkeit weiterhin 85% ist. Die braucht er, um nicht auszutrocknen. Wenn aber jetzt ein Tier oder auch der Mensch genau dahin kommt, wo die Zecke gerade mit dieser hohen Luftfeuchtigkeit auch am Mittag ist, dann wird die Zecke aktiv sein und wird auch den Wirt dann finden. Was eigentlich bei den Zecken wichtiger ist, ist nicht so sehr die tagesabhängige Aktivität, sondern die saisonale Aktivität. Und da sehen wir ganz deutliche Unterschiede. Wir wissen, dass die Auwaldzecke aktiv ist von September, Oktober bis in den März, April hinein, also auch über den Winter hinweg, solange kein Schnee liegt, solange die Temperatur nicht deutlich unter 0 Grad fällt, müssen wir mit der Auwaldsäcke rechnen. Ich habe heuer am 14. Februar, ich habe es mir genau gemerkt und auch geschrieben und notiert, in einer Stelle bei Leipzig Zecken gesammelt. Da lag noch Flecken von Schnee auf der Wiese. Die Pfütze war gefroren, das Wasser war noch gefroren. Und ich habe über 100 Auwaldsäcken gesammelt. Also wir müssen im Winter mit der Auwaldsäcke rechnen. In Stadtparks, Nymphenburger Park in München, müssen wir mit dem Holzbock auch im Winter rechnen. Da ist das Mikroklima so, dass der Holzbock, solange kein Schnee liegt, selbst bei 1, 2, 3, 4, 5 Grad aktiv ist, weil einfach das Mikroklima ein anderes ist. Das heißt, wir haben mittlerweile nicht mehr eine saisonale Zeckenaktivität, wir müssen mit der Zecke das ganze Jahr rechnen. Und der Holzbock ist außerhalb dieser mikroklimatisch begünstigten Zonen in den Städten eigentlich auch aktiv von März mittlerweile bis in den November hinein. Wir haben Untersuchungen durchgeführt, die FSME-Zahlen oder die Erstmeldungen von FSME-Fällen hat sich in den letzten 20 Jahren um 3 Wochen nach vorne verschoben. Das heißt, wir sehen jetzt fast einen Monat die FSME früher als noch vor 20 Jahren.
Das heißt, wir müssen auch ganzjährig mit der Übertragung von Infektionskrankheiten durch Zecken rechnen?
Wir müssen mittlerweile ganzjährig mit der Übertragung von Infektionen durch Zecken rechnen. Zum einen eben die Borreliose und die FSME, die nach wie vor ihre Hauptaktivität natürlich im Frühjahr und Frühsommer hat. Aber wir finden eben auch mal im Januar schon FSME-Fälle. Wir finden auch im Dezember noch FSME-Fälle. Also wir müssen damit rechnen. Und bei der Auwaldzecke, insbesondere eben über die Winterzeit hinweg, soweit es eben wirklich nicht extrem kalt ist und Schnee liegt. Und bei der Auwaldzecke kommt ja jetzt nicht nur an den Menschen zu denken, sondern an den One Health-Gedanken, auch an die Veterinärmedizin zu denken. Die Auwaldzecke ist ja ein wichtiger Träger der sogenannten Hundemalaria, der Babesiose. Und das ist natürlich auch ein zunehmendes Risiko und vor allem auch im Winter ein Risiko für die Hundebesitzer, dass ihre Hunde sich auch in der Winterzeit mit dieser für Hunde lebensbedrohlichen Infektion infizieren können.
Und was kann Ihrer Meinung nach im ÖGD denn gegen Zecken unternommen werden? Also man muss sich jetzt mittlerweile als Einzelindividuum ganz tägig und ganzjährig schützen durch die Maßnahmen, die man ja überall nachlesen kann. Hose in die Strümpfe stopfen, hilft schon mal was, wenn man rausgeht in die Natur, haben Sie gesagt. Die Spraymittel, die es verfügbar gibt, kann man natürlich nutzen. Aber was kann man im ÖGD denn eigentlich tun? Gibt es da Handlungsempfehlungen gegen Zecken?
Meines Wissens, aber ich bin kein Mitglied des ÖGDs, gibt es nicht wirklich Handlungsempfehlungen. Man muss sich davon verabschieden, von dem Gedanken, man könnte die Zecken reduzieren oder vielleicht sogar in bestimmten Regionen ausrotten. Das wird sicherlich nicht möglich sein. Das heißt, wir müssen mit dem Risiko der Infektionen durch Zecken, also der zeckenübertragenen Infektionen, weiterleben. Und das heißt, wir müssen eigentlich viel mehr aufklären. Aufklären heißt nicht Panikmache, wie es leider in diesem Frühjahr häufig der Fall war von den Massenmedien, sondern wir müssen aufklären in einer ruhigen, aber in einer sachlichen Art und Weise und den Menschen einfach erklären, wir müssen mit den Zecken leben, aber wir können das Risiko deutlich minimieren. Wir können zum Beispiel im Wald auf Wegen bleiben, wo es keine direkten Kontakt mit der Vegetation gibt. Zecken sitzen an der Vegetation, sie fallen nicht von Sträuchern, Bäumen und so weiter. Das heißt, es braucht immer den direkten Kontakt mit der Vegetation. Wir können, wie Sie schon sagten, mechanische Maßnahmen ergreifen, damit die Zecke nicht auf die Haut kommt. Und was natürlich wichtig ist, nach einem Waldbesuch oder Besuch in der Natur, sich auf Zecken absuchen, die Zecken entfernen und in den Risikogebieten natürlich die FSME.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, die Impfquote auch zu erhöhen.
Ja, ich kann es noch ein bisschen ergänzen. Ich habe mal im Internet recherchiert und das nach Seiten, die halt den Menschen erklären, wie sie ihren Körper auf Zecken absuchen und wie sie die korrekt entfernen. Und ich bin im deutschsprachigen Bereich auf 20 Seiten gezogen, beziehungsweise nach 20 Webseiten habe ich aufgehört zu zählen. Und die waren auch alle korrekt und richtig. Wir finden halt unglaublich viele Informationen im Internet, auch gute Informationen dazu. Was uns aber auch fehlt, ist das direkte Herantreten an Risikogruppen. Und es gibt auch für diese zeckenübertragenen Krankheiten Risikogruppen. Imker zum Beispiel haben eine extrem hohe Seropositivität für Borrelia burgdorferi, die viel gesprochenen Waldkindergärten irgendwie. Aber es gibt zum Beispiel Hunderttausende von Menschen, die als Geocacher in ihrer Freizeit irgendwie durch die Gegend ziehen, die auch ziemlich leicht zu erreichen werden, weil das Ganze läuft über zwei Apps, die halt werbegesteuert sind. Und dann, ich persönlich war in meiner Jugend Pfadfinder und wir hatten irgendwie so viel mit Zecken zu tun. Wir haben damals als Jugendliche diesen ganzen Unsinn gemacht mit Klebstoff drauf und all das, was man nicht tun soll, haben wir damals gemacht irgendwie. Aber Zeckenentfernung und Zeckenabsuchung ist bis heute nicht Teil der Pfadfinderausbildung. Und die Leute machen weiter. Also da müssen wir, glaube ich, ran irgendwie. Es gibt Risikogruppen für Zeckenstich. Irgendwie, das waren jetzt nur vier Beispiele. Und die werden irgendwie in Deutschland unzureichend adressiert. Und da können wir, glaube ich, alle, Gesundheitsämter, Landesbehörden, Bundesbehörden, wir alle können, glaube ich, daran arbeiten, dass wir wirklich direkt an die Menschen rankommen.
Vielleicht Schulungen anbieten in den Schulen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, damit die Jüngsten schon kompetent werden, aufmerksam zu sein, was Zecken angeht, wie man sich absucht. Ja, oder eben gerade, wie Sie sagen, so Imkervereine zum Beispiel wäre ja eine Möglichkeit und dann auch mit MultiplikatorInnen auszubilden.
Ja, gerade bei diesen zielgruppenspezifischen Sachen, auch bei zeckenübertragenen Krankheiten, wird in vielen anderen Ländern sehr viel gemacht. Und das könnten wir, glaube ich, in Deutschland auch nachvollziehen.
Gibt es denn, Herr Wilking, noch andere konkrete Handlungsempfehlungen für den ÖGD, was die Infektionskrankheiten angeht, die jetzt durch den Klimawandel begünstigt werden?
Also wir haben ja schon mehrmals die mückenübertragenden Erreger genannt. Und genau, es gibt sehr gute Schriftstücke der Stechmückenkommission, deren Geschäftsstelle am Friedrich-Löffler-Institut ist. Es gibt Schriftstücke des RKIs und auch der Bundesländer des Südens, Deutschlands würde ich sie mal nennen, die halt auch ziemlich konkrete Handlungsempfehlungen geben. Und gerade ganz frisch rausgekommen, vor wenigen Tagen, ist ein Leitfaden des European Center for Disease Control, des ECDC. Der hat nämlich die ganzen Erfahrungen der Gesundheitsämter in Frankreich und Italien bei der Bekämpfung von Aedes-übertragenden Krankheiten mit einbezogen irgendwie und eigentlich ziemlich gut und konkret Hilfestellung bietet auch für den ÖGD in Deutschland. Diese Inhalte dieser Leitfäden, die müssen lokal umgesetzt werden. Und da ist es ja in Deutschland so, dass sozusagen die lokale Organisation in diesem des Gesundheitsschutzes im Themenkomplex Mücken, so wie ich mal sagen, und mückenübertragende Krankheiten sehr divers ist. Also da gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten oder unterschiedliche Organisationen des Zuständigkeiten. Ich will das gar nicht kritisieren irgendwie, aber ich finde das auch ganz gut so oder ganz korrekt so, dass das unterschiedlich ist. Aber in dieser Diversität müssen die Empfehlungen dann halt irgendwie umgesetzt werden. Und da muss man sich, glaube ich, jetzt dran setzen, um sich für bestimmte Krankheiten wie Westnil-Virus, Chikungunya, Dengue drauf lokal vorzubereiten.
Da werden wir auch versuchen, Links mit dem Podcast dann mit zu verteilen. Da können Sie mir auch gerne noch was zuschicken, wenn Sie da interessantes Material haben. Dankeschön. Frau Löbs, wie sieht es von der Seite der CAPS denn aus? Welche konkreten Handlungsempfehlungen haben Sie bezüglich der asiatischen Tigermücke?
Ja, also ein wesentlicher Aspekt wäre natürlich, dass die Gesundheitsämter, dass die alle wirklich einen Überblick über die Tigermückenpopulationen sich schaffen irgendwie, dass wenn Meldungen reingehen, dass die das wirklich im Blick haben. Dass wenn dann nämlich ein Krankheitsfall im Land ist, wenn ein erkrankter Reiserückkehrer kommt, damit die Gesundheitsämter dann auch in den heißen Sommermonaten einfach abschätzen können, okay, in diesem Gebiet ist eine Übertragung der Krankheit unter Umständen gegeben. Und neben diesem Überblick zu behalten, ist es eine essentielle Rolle, dass einfach die Öffentlichkeit aufgeklärt wird. Also da müsste der ÖGD, denke ich, mehr tun, wirklich regelmäßig, nicht nur einmal im Frühjahr zu sagen, hey, es gibt in gewissen Gebieten Tigermücken, sondern dass regelmäßig über die Saison aufgeklärt wird, was die Bürger tun können, weil die vergessen so schnell immer wieder, was da zu beachten ist. Ist wahrscheinlich mit den Zecken genauso. Ja, aber ich denke, eine wichtige Aufgabe ist, dass da regelmäßig Aufklärungsmaterial kommt an die Bürger, weil die ja dann auch aktiv werden müssen.
Ne? Ja, ja. Und die sollte sicherlich auch zielgruppenspezifisch sein, ja, ne, diese Aufklärung, bestimmte Risikogruppen anzusprechen oder auch zum Beispiel altersabhängig vielleicht die Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Ja, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für dieses ausführliche, spannende Gespräch. Und das bietet so viel Information, dass man darüber noch eine Stunde sprechen könnte. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Löbs von der CAPS, dass Sie heute hier in der Gesprächsrunde gewesen sind, Herr Wilking vom Robert-Koch-Institut und Herr Dobler vom Konziliarlabor für FSME der Bundeswehr in München. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich danke Ihnen, liebe Gäste, fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag.
Ja, vielen lieben Dank, es war sehr schön.
Ja, war mir eine Freude. Vielen Dank.
Gerne, danke.
Auch von meiner Seite danke für die Einladung und dass ich dabei sein durfte.